Das Thema heute ist den Vater bitten, beziehungsweise habe ich mir nochmal einen anderen Titel gesucht, Gebet, das wirkt, beziehungsweise der Ring ist das Ding. Bisschen ein geheimnisvoller Titel, der wird nachher etwas entschlüsselt. Aber ich will diese Predigt heute anfangen mit einer Geschichte. Diese Geschichte, die ist aus der Zeitschrift Joyce und die lese ich jetzt vor. Ich habe sie ein bisschen gekürzt. Ich arbeite in Afrika in einem Buschkrankenhaus, in einem Waisenhaus. Letzte Nacht hatte ich versucht, im Kreissaal das Leben einer jungen Mutter und ihres winzigen, neugeborenen Babys zu retten. Aber wir konnten nichts für sie tun. Sie hinterließ ein Frühchen und ihre weinende zweijährige Schwester. Um das Baby in den kalten, windigen Nächten warm zu halten, hier gibt es ja keine Brutkästen, brauchten wir unbedingt eine Wärmflasche. Aber unsere einzige Wärmflasche war an der feuchten Luft des Dschungels porös und unbrauchbar geworden. Und das Baby hatte kaum Überlebenschancen. Wir trafen uns täglich mit der Gruppe der Waisenkinder zur Andacht und Gebet und ich erzählte ihnen von dem kleinen Baby und seiner Schwester. Ruth, ein 10-jähriges Mädchen, betete mit der unverblümten Direktheit, wie nur Kinder sie haben. »Bitte Gott«, sagte sie, »schick uns doch schnell eine Wärmflasche. Morgen hilft sie uns nichts mehr. Dann ist das Baby vielleicht schon tot. Bitte schick sie uns heute Nachmittag.« Die Kühnheit ihres Gebets ließ mich innerlich zusammenzucken. Aber Ruth betete noch weiter. »Und Gott, wenn du schon dabei bist, uns zu helfen, könntest du dann auch der Schwester des Babys eine Puppe schicken, damit sie weiß, dass du sie wirklich lieb hast?« Wie so oft bei Kindergebeten war ich einfach sprachlos. Ich glaubte nicht, dass Gott so etwas tun würde. Oh ja, ich weiß, er kann alles, das steht ja in der Bibel. Aber ich war seit fast 4 Jahren in Afrika und hatte noch nie ein Paket bekommen, nicht ein einziges Mal. Und selbst wenn mir irgendjemand ein Paket schicken sollte, wer würde schon eine Wärmflasche nach Afrika schicken? Während ich nachmittags unterrichtete, bekam ich die Nachricht, dass ein Auto zu unserer Station gefahren war und ein riesiges Paket hinterlassen hatte. Die Kinder und ich rannten nach draußen und gemeinsam begannen wir, das Paket auszupacken. Die Spannung stieg, 30 Augenpaare starrten gebannt auf den Inhalt. Ganz oben lagen bunte, gestrickte Westen. Die Kinderaugen leuchteten, als ich sie verteilte. Dann kamen Verbände fürs Krankenhaus, sogar eine Packung Rosinen. Meine Finger tasteten durch das Papier und plötzlich tastete ich etwas Gummiartiges und zog eine nagelneue Wärmflasche aus dem Paket. Tränen liefen mir über die Wangen. Ich hatte Gott nicht gebeten, sie zu schicken. Ich hatte nicht wirklich geglaubt, dass er das tun könnte. Ruth aber stand in der vordersten Reihe der Kinder und stürmte auf mich und das Paket zu und rief, »Wenn Gott die Wärmflasche geschickt hat, dann muss da auch noch die Puppe sein.« Sie wühlte sich bis zum Boden der Schachtel durch und zog tatsächlich eine kleine, schön gekleidete Puppe heraus. Das Paket war ganze 5 Monate unterwegs gewesen. Meine ehemalige Jugendgruppe hatte es gepackt. Vor 5 Monaten hatte Gott einer Gruppe die Inspiration gegeben, ein Paket mit einer Wärmflasche und einer Puppe zu verschicken, um das vertrauensvolle Gebet eines 10-jährigen Mädchens aus Afrika zu beantworten. Mich hat diese Geschichte sehr berührt, als ich sie gelesen habe oder gehört habe. Und ja, warum berühren uns solche Geschichten so? Ich glaube, die berühren uns so, weil wir uns das so sehr wünschen, dass es tatsächlich wahr ist, dass es einen Gott gibt, der dein und der mein Herz kennt und der unsere Gebete hört. Wir sehnen uns danach, dass solche Geschichten auch für uns wahr sind und nicht irgendwelchen Missionaren in Afrika passieren. Oder nicht nur. Und ja, ich weiß, wir alle wünschen uns Gebetserhörungen und wir alle wünschen uns Antworten auf unser Rufen zu Gott. Und ich selbst komme immer wieder an den Punkt, an dem ich mich frage, wie viel muss ich eigentlich beten, damit ich erhört werde? Und wenn ich keine Gebetserhörung habe, Ja, auch nach längerer Zeit heißt es dann, dass es nicht Gottes Wille war, habe ich doch zu wenig gebetet, habe ich vielleicht zu wenig geglaubt? Oder warum haben manche vielleicht irgendwie mehr Vollmacht oder Autorität im Gebet? Was ist überhaupt das Geheimnis des Gebets? Was ist der Schlüssel? Das sind Fragen, die mich echt seit Jahren immer wieder so beschäftigen. Ich habe leider keine Antwort auf die meisten dieser Fragen, aber zu einigen, ja, habe ich Teilantworten oder Ideen. Aber wie ich ja vorher schon gesagt habe, Gott ist mit mir seit einigen Jahren so auf einer Reise des Gebets unterwegs und ich habe ihm vor Jahren versprochen, dass ich mein Leben lang diesem Geheimnis ja auf der Spur sein will und ihm nachjagen will und Gott glauben will, dass seine Verheißungen wahr sind. Und ja, mein Leben ist voller unbeantworteter Gebete, aber es ist auch voller beantworteter Gebete. Jesus, der kann uns ja ziemlich nervös machen, wenn er übers Gebet spricht. An insgesamt 6 verschiedenen Stellen im Neuen Testament, da lesen wir diese wahnsinnige Zusage: Bittet und ich werde es euch geben. Wie sollen wir mit dieser Verheißung umgehen? Und das, woran ich wirklich interessiert bin, das ist ja ein Gebet, das wirkt, wie es in diesem Titel heißt, Gebet, das wirkt, ein Gebet, das was verändert. Und mich selbst, mein Herz, mein Charakter, aber auch meine Umstände, das Leben anderer Menschen, die Umstände von anderen Menschen. Das ist ja der Grund, warum wir beten und warum wir bitten. Wir wollen erhört werden. Meine Predigt, die hat 2 Teile. Im ersten Teil will ich ein bisschen reden über meine innere Haltung. Da kann man natürlich noch viel mehr sagen, als ich sagen werde, aber ich will auf 3 innere Haltungen zu sprechen kommen. Und im zweiten Teil über diesen Satz sprechen, der Ring ist das Ding. Und der Bibeltext, auf den ich mich heute immer wieder beziehe, ist eigentlich eher ungewöhnlich gewählt in Bezug auf das Gebet. Den Bibeltext kennt man eher in Bezug auf Thema Identität oder Vaterliebe Gottes. Und zwar ist es die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Da steht, ich habe nur einen Auszug genommen von diesem ganzen Text. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinem Knecht oder zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Meine erste innere Haltung, auf die ich kommen will, ist, der Vater freut sich über mich. So wie es heißt in diesem Text, der Vater lief, fiel ihm um den Hals, küsste ihn und feierte ein Freudenfest. Ich werde ein bisschen was dazu anmalen zur Verbildlichung. Der erste Punkt, Freude. Der Vater freut sich über mich. Die erste und einzige Reaktion des Vaters auf seinen Sohn, der zurückkommt, stinkend, ist Freude und Annahme. Kein Vorwurf, ich habe es ja sofort gewusst, dass es so kommen wird. Und ein anderes Beispiel zum Beispiel ist die Geschichte, wo Petrus und Jesus nach dessen Auferstehung aufeinandertreffen und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus, dass ihm seine Scham noch so tief in den Knochen saß und er sich als der größte Versager gefühlt hat und wahrscheinlich recht nervös war, als er gehört hat, dass Jesus kommt, um ihn zu treffen. Und die einzige Frage, die Jesus ihm stellt, war: Petrus, liebst du mich? Beziehungsweise hast du mich lieb? Und dann weide meine Schafe. Und ich denke, damit sagt Jesus im Grunde: Petrus, deine Liebe, ja, dein Versuch, mich zu lieben, reicht mir aus. Und jetzt go for it, los, weide meine Schafe. Da kein, ich bin echt enttäuscht von dir hätte ich wirklich mehr erwartet. Und für die nächsten Jahre darfst du jetzt erstmal Klos putzen und wenn du das gut gemacht hast, darfst du vielleicht mal ein Spiel bei der Jungschar vorbereiten. Nee, Jesus sagt, das, was Petrus an Liebe zusammenkratzen kann, reicht Jesus aus, um ihn als vollwertigen und reifen Christen zu behandeln und ihn zu beauftragen. In Zephania steht, von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und in Jesaja 62,5, wie sich ein Bräutigam über die Braut freut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Und ich denke, der ganze Himmel feiert über jeden Menschen, der seine Gebete an Gott richtet. Egal wie gestammelt, wie vollmächtig, wie unvollkommen diese Gebete sein mögen. Und ich persönlich, ich muss das wirklich wissen, dass das so ist. Dass Gottes Grundemotion mir gegenüber Freude ist. Weil wie kann ich selber Freude am Beten entwickeln oder überhaupt ja Großes von Gott erwarten, wenn ich ständig denke, dass er wütend ist auf mich oder enttäuscht von mir, weil ich die Dinge nicht so hingekriegt habe, wie ich sie gerne hinkriegen würde. Und deshalb ganz praktisch, ja, jedes Mal, bevor ich so meine Gebetszeit anfange, dann lese ich mir diese Verse durch. Manchmal meditiere ich die eine Weile oder mal mir regelrecht aus, mit welchem Blick mich Jesus jetzt ansieht. Welchen Gesichtsausdruck hat er, wenn er mich ansieht? Die zweite innere Haltung, auf die ich zu sprechen kommen will, ist das demütige Herz. Gott, ich brauche dich. Der Sohn sagt, als er noch bei den Schweinen sitzt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Er wusste, der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann, ist mein Vater. Sein Herz hat noch nicht begriffen, wer er ist und wie der Vater über ihn eigentlich denkt. Aber er trifft die beste Entscheidung seines Lebens. Ich will zu meinem Vater gehen. Ich brauche ihn. Und ich bin der Überzeugung, unsere Abhängigkeit zu Gott oder von Gott ist der Herzschlag des Gebets. Und das klingt vielleicht etwas herausfordernd, aber ich glaube auch, die Macht und Effektivität eines Gebets beruht darauf, wie sehr wir uns unserer Schwachheit bewusst sind. Und ich denke auch, dass wir im Westen manchmal nicht so viel von Gebet verstehen, weil wir unsere ganzen Sicherheitsnetze haben, auf die wir ständig zurückgreifen können. So vieles, was mir Sicherheit gibt, was mir den Schein von Kontrolle gibt. Und ich glaube, dass Menschen in anderen Ländern, die viel existenziellere Nöte haben, dass die anders beten. Und wir merken das ja auch selber, wenn wir selber in existenzielle Situationen kommen, dann hat unser Gebet eine andere Tiefe. Und wenn Jesus uns zeigen will, wie wir beten sollen, dann benutzt er Gleichnisse von Menschen, die ja ihr Leben nicht allein bewältigen können. Zum Beispiel die hartnäckige Witwe oder der Freund, der um Mitternacht beim Nachbar anklopft und so lang gegen die Tür hämmert, bis er sein Brot für seinen nächtlichen Besuch bekommt. Und die beiden finden nicht deshalb Gehör, weil sie so souverän oder so stark oder so toll sind, sondern weil sie so verzweifelt sind. Absolute Abhängigkeit, das ist der Kern des Gebets. Und ja, ich selber habe die wundersamsten und außergewöhnlichsten Gebetserhörungen in den Momenten erlebt, wo ich am meisten abhängig war von ihm. Und wo mein Herz geschrien hat, Gott, ich brauche dich, ich krieg's nicht alleine hin, ich brauche dich. In Johannes 15, Vers 5 steht das Gleichnis vom Weinstock und den Reben, bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Jesus sagt damit, ich will, dass du dein Vertrauen auf deine Fähigkeiten loslässt und ich will, dass du dein Vertrauen ganz auf mich setzt. Dass es nichts gibt, worauf du dich mehr verlässt als mich. Ich habe vor Monaten zum Beispiel angefangen, viel konkreter so für meine Kinder zu beten. Ja, jeden Tag bete ich für meine Kinder. Und früher war das eher so, ja, Jesus macht das, dass sie dich immer besser kennenlernen und dich immer mehr lieb haben. Und ich habe angefangen, ganz konkret, ganz praktisch für sämtliche Dinge zu beten, die mir einfach wichtig sind in Bezug auf meine Kinder. Und ja, oft ist so mein Gebet, Jesus, ich kann das Herz von Joshua nicht erreichen. Ich kann ihn nicht zwingen, ich kann ihn nicht verändern, aber du kannst sein Herz erreichen in diesem und in diesem und in diesem Punkt. Erreiche du sein Herz. Und dann bete ich ganz konkret für Veränderungen in seinem Charakter, Veränderungen von Umständen, Veränderungen von ja, Dingen, die einfach auch schwierig sind. Und das tue ich bei Lea, das tue ich bei Olli, das tue ich bei anderen Menschen, die mir wichtig sind oder ja, die ich so auf dem Herzen habe. Und ich erlebe Gebetserhörungen. Also ich finde es ganz erstaunlich, seit ich das mache. Das sind oft so kleine Schritte, aber ja, ich erlebe, wie Gott antwortet und wie Dinge sich wirklich verändern. Was verliere ich, wenn ich das Leben eines Beters führe? Ich denke die Kontrolle und die Unabhängigkeit. Und was gewinne ich? Die Freundschaft mit Gott. Ein ruhiges Herz. Das lebendige Wirken von Gott in meinem Leben, im Leben von anderen Menschen. Und ich denke, Gott will uns Gutes schenken, mehr als genug. Und die Verbundenheit mit Jesus, diese Nähe zu Jesus, die lernen wir am besten oder in die kommen wir am besten, wenn wir ihn bitten. Und zwar viel und für alles. Und deshalb glaube ich auch, dass Situationen, die uns herausfordern und auch überfordern, Krisen und Probleme, die können, nicht zwangsläufig müssen, aber die können ein echter Segen sein, weil sie uns, wenn wir beten, nicht in die Knie zwingen, sondern auf die Knie. Die dritte innere Haltung ist ein Partner Gottes werden. Das ist ein schwieriger Punkt. Und ich weiß, dass sich viele auch, oder ich kenne einige, die sich daran auch stören, an diesem Begriff Partner Gottes zu sein. In der Bibel gibt es ja verschiedene sprachliche Bilder, die so die Beziehung zwischen Gott und Menschen beschreiben. Da gibt es zum Beispiel die Gotteskindschaft, wir sind Kinder Gottes. Dann gibt es die Gottesfreundschaft, wir sind nicht mehr Knechte oder Mägde, wir sind Freunde Gottes. Und dann gibt es auch dieses seltsame Bild von Braut und Bräutigam. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich immer daran schon gerieben oder gestört, weil ich meine, da ist Gott. Und dann kommt ganz, ganz, ganz lang nichts. Und dann bin ich da. Aber trotzdem steht in der Bibel dieses Bild von Braut und Bräutigam. Und ich weiß, Braut ist auch die Gemeinde, aber die Gemeinde besteht ja aus lauter einzelnen Personen. In dieser Geschichte vom verlorenen Sohn gibt es ja auch diesen zweiten verlorenen Sohn, der sich dann tierisch aufregt, dass der Vater ein großes Fest feiert für den anderen, der ja alles verprasst hat und sagt, für mich hast du noch nie ein Fest gefeiert, für mich hast du noch nie ein Tier geschlachtet, obwohl ich dir schon mein ganzes Leben lang diene, mich abrackere. Und da sagt der Vater zu ihm, mein Sohn, wir stehen uns sehr nah und alles, was mein ist, ist auch dein. Und Gott sagt uns damit, denke ich, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und Jesus im Neuen Testament sagt, alles, was mir möglich ist, ist auch dir möglich. Alles, was mir möglich ist, ist auch dir möglich. Und sogar noch Größeres werdet ihr in meinem Namen tun. Und ehrlich, die Tragweite von diesem Vers, die kann ich nicht fassen. Und ich verstehe diesen Vers ehrlich gesagt nicht. Und ich kann an diesem Vers verzweifeln, das könnte ich wirklich tun, weil ich von diesem Vers in meinem Leben eigentlich nur Bruchstücke sehe. Größeres als Jesus tun, hallo. Oder ich könnte mir eine Theologie drumherum bauen, die besagt, dass das alles gar nicht so ganz gemeint war oder dass das ja anders gedeutet werden muss. Oder ich kann diesem Vers glauben. Und das tue ich, weil mich Geschichten wie die, die ich gelesen habe, so faszinieren. Und weil ich selber in meinem Leben schon oft so einen Vorgeschmack davon bekommen habe, dass dieser Vers wahr ist. C.S. Lewis sagt, nichts scheint Gott selbst zu tun, was er irgendwie seinen Geschöpfen übertragen könnte. Er befiehlt uns, langsam und stümperhaft zu tun, was er vollkommen und im Augenblick tun könnte. Er lässt zu, dass wir versagen oder dass wir versäumen, was er von uns erwartet. Wir sind nicht bloß Empfänger und Zuschauer. Wir genießen das Vorrecht, an der Arbeit mitzuwirken. Gott scheint ein Freund des Delegierens zu sein. Und es gilt nicht nur für die ganzen Aufgaben, die er uns überträgt, sondern auch für die Vollmacht, die er an uns weitergibt. Jesus hat seine Vollmacht an uns weitergereicht. Und deshalb ist es so wesentlich zu glauben, dass diese Kraft in mir zusteckt, also in mir steckt und dass ich bete, was das Zeug hält. Und das Weltbild, dass Gott ein souveräner Gott ist, der sowieso tut, was er will, ich halte das nicht für wahr. Und ich denke, dass es eigentlich ein sehr fatalistisches oder auch ja nihilistisches Weltbild ist. Und ich lese das auch nicht aus der Bibel raus. Das Gebet eines Gerechten bewirkt viel, wenn es ernstlich ist, steht in Jakobus 5, Vers 16. Gott überträgt uns Einfluss. Und damit, ja, kommen wir zum zweiten Teil. Der Ring ist das Ding. In Lukas 15, 22 steht, das habt ihr vielleicht beim ersten Mal lesen gemerkt, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Man könnte jetzt auch sehr viel reden über den Mantel der Gerechtigkeit, dem Sohn angezogen wird, oder über die Schuhe, die er bekommt. Aber ich will auf diesen Ring zu sprechen kommen. Es gibt verschiedene Stellen oder viele Stellen, vor allem im Alten Testament, wo man über diesen Ring spricht. Und wenn über einen Ring gesprochen wird, meint man in der Regel einen Siegelring. Und dieser Siegelring kommt zum Beispiel vor bei Josef, der den Siegelring des Pharaos angesteckt bekommt und damit dann die Autorität und die Vollmacht hat, alles zu tun, was der Pharao will. Oder bei Esther, wo erst Haman und dann Mardochai diesen Siegelring bekommen. Also die Personen, die den Siegelring tragen, die ja sind im Auftrag des Königs unterwegs und die können durchsetzen, was auch immer sie wollen. Und diesen Siegelring bekommt der Sohn. Und ja, vielleicht wisst ihr, wofür dieser Siegelring im Neuen Testament steht. Gott ist's aber, der uns versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. 2. Korinther 1, Vers 22. Der Heilige Geist ist unser Siegelring. Und wenn ich das jetzt so übertrage auf mich, wenn ich als Tochter Gottes diesen Siegelring verwende, dann handle ich unter der Vollmacht des Vaters mit der 100%igen Autorität des Himmels. Und hat es was damit zu tun, wie ich mich fühle, wie geistlich oder toll oder erhaben oder fromm ich mich fühle? Nein, überhaupt nicht, weil der Ring ist das Ding. Ihr kennt die Stelle, wo Jesus die 12 Jünger aussendet und dann die 72 Jünger aussendet und die total geflasht zurückkommen, weil sie Kranke heilen, Dämonen austreiben und weil sie ja wirklich in der Autorität von Jesus unterwegs sind. Und diese Typen, die waren geistliche Babys, so wie wir es auch irgendwie sind. Und die hatten die gleichen charakterlichen Defizite, wie wir sie auch haben. Aber Jesus sagt, ich habe euch diese Vollmacht gegeben. Ja, wie lerne ich denn, diese Autorität in Anspruch zu nehmen? Stelle ich mir auch immer wieder diese Frage. Und ich glaube, ein Schlüssel oder vielleicht sogar der Schlüssel ist die Nähe zu Jesus. Ich habe irgendwo mal einen Satz gelesen und aufgeschrieben, je näher etwas dem Wesen Gottes ist, umso mehr spiegelt es sein Wesen wider. Ich denke, Intimität mit Gott, Nähe zu ihm, ist der Schlüssel für ein Gebet, das Auswirkung hat. Nicht, dass ich mir Gebetserhörungen verdienen könnte. Gott ist ja kein Automat, wo ich irgendwie Gebet oder Zeit mit ihm reinschmeiß, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde stille Zeit mache und unten purzeln dann die Gebetserhörungen raus. Nein. Aber warum halte ich Nähe zu Jesus so wesentlich? Weil wir Menschen haben ein Gedächtnis wie Schweizer Käse und weil wir ja so unglaublich anfällig sind für Ablenkung. Und ja, weil ich mich täglich daran erinnern muss, wer Gott ist und wer ich bin in ihm. Intimität mit Jesus festigt meine Identität in ihm. Und wenn ich wenig Zeit mit ihm verbringe, dann laufe ich in Gefahr, diesen ganzen Stimmen, die ständig auf mich einprasseln, Glauben zu schenken. Die Stimmen, ich schaffe das nicht, es ist alles zu schwer, diese Krankheit macht mich fertig, der andere ist viel begabter, es ist wirklich wichtig, was die Frieda von mir denkt, ach, ich würde mir auch gern so wenig Geld Sorgen machen wie der Uwe. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Aber wenn ich viel Zeit mit Gott verbringe, dann lerne ich, seine Stimme in diesem ganzen Gewirr zu hören und ihr zu glauben. Dann werde ich sensibel für diese Stimme. Und genau das ist, denke ich, was meinem Gebet auch Autorität verleiht, dass ich Gottes Stimme und seiner Wirklichkeit mehr glaube als dem, was ich mit bloßem Auge sehen kann. Und dass ich dann immer beeindruckter bin vom Problemlöser als vom Problem. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Autorität durch Intimität. Und ich denke, wir können uns es nicht leisten, das zu tun, wofür wir verantwortlich sind, wenn wir geistlich ausgebrannt leben. Und ja, ich weiß, solche Zeiten gibt's und solche Zeiten gibt's auch bei mir immer wieder. Aber dann muss ich Holz ins Feuer nachlegen. Und ich denke, das Beste, was Ehemänner oder Ehefrauen oder Freunde, Führungskräfte, Arbeitnehmer, Pastoren, Leiter, wer auch immer, wir alle tun können, ist im Gebet Fortschritte zu machen, dran zu bleiben. Und so will ich schließen mit zwei Zitaten. Eins von John Laidlaw, keine Ahnung, wer das ist. Die wichtigste Lehre über das Gebet ist schlicht: Tu es. Tu es, tu es. Corrie ten Boom, deutlich bekannter: Bete nicht, wenn dir danach zumute ist. Triff eine Verabredung mit dem König und halte sie ein.